Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Lyrisches Drama in drei Akten. Sprache Italienisch. Das ist Puccinis Turandot. Die Prinzessin, sie lässt jeden Freier köpfen, der ihre Rätsel nicht löst. Trotz Grausamkeit hat diese Oper ihren festen Platz auf den Spielplänen und in den Herzen des Publikums. Aus der Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts stammt sie. Wenn das keine große italienische Oper ist, dann weiß ich's nicht. Eine herrische, fernöstliche Heldin hat Puccini da erfunden. Eine chinesische Prinzessin. Keine Märchenfigur auf Samtpfoten. Kulturelle Aneignung, nationale Klischees. Puccinis letzte Oper, die ist für alle eine Zumutung. Und damit ein Fall für den Opernkritiker Uwe Friedrich. Herr Friedrich, wie ist diese Oper denn in Amsterdam über die Bühne gegangen? Verlangen und Leidenschaft, aber nicht im Kleid des Orientalismus, oder?
Überhaupt nicht. Barry Kosky hat sich von seinem Bühnenbildner Michael Levine einen hermetisch geschlossenen Spiegelraum bauen lassen. Die Wände kann man verschieben, kann man auch nach oben öffnen. Dann kommt mal ein riesiger Totenkopf heruntergefahren in dieser Rätselauseinandersetzung mit Turandot. Und spätestens da weiß man, dass wir Turandot überhaupt nicht zu sehen bekommen, dass Turandot nur eine Einbildung ist. Es hat schon mit Hinweisen darauf angefangen, ganz im Dunkeln beginnt es mit einem Wispern, Fremder, stelle deine Frage, und ich paraphrasiere jetzt, und Turandot wird sich schon um dich kümmern, was ja auch eine Drohung ist. Und dann taucht dieser Raum mit dem Chor, der erstmal am Boden liegt, aus dem Dunkel auf. Es bleibt auf einer sehr hohen Abstraktionsebene über einen weiten Teil des Abends. Und damit erspart sich natürlich Kosky sich und uns genau diese Diskussionen. Und man stellt überrascht fest, dass China-Dekor braucht man gar nicht für die Geschichte.
Die Oper hatte in Amsterdam Premiere als zweiter Teil der Puccini-Trilogie des Regisseurs Barry Kosky und des Chefdirigenten Lorenzo Viotti. Pausenlos wurde das Ganze in 2 Stunden durchgespielt. Puccini sieht das Volk kritisch, wankelmütig, wird der Kopf des unglücklichen Prinzen gefordert. Man sinkt sich in Rausch, in Ekstase. Wir haben es zu Beginn dieser Sendung schon gehört. Das ist eine Oper, von der man sich fragt, wie bringt man das auf die Bühne? Wie macht Barry Kosky das? Sie haben schon gesagt, Turandot kriegen wir gar nicht zu sehen.
Die kriegen wir gar nicht zu sehen. Die ist auf der Beleuchterbühne, auf der Beleuchtergalerie im Saal, kriegt dadurch einerseits was Ortloses, aber doch auch merkwürdig Präsentes. Und dass das nur eine Imagination ist, ist geradezu ein Geniestreich. Denn dadurch kann Turandot zur Chiffre werden, zur Entschuldigung für diesen unglaublich brutal agierenden Chor, toll choreografiert von Barry Kosky und Otto Pichler, der zum Teil auch noch Tänzer einsetzt, wenn es so, ja, sagen wir mal, etwas leichtere Albtraumphasen hat. Also das Ganze ist relativ widerlich. Man kriegt ziemlich deutlich gezeigt, dass in diesem Stück von 1924 auch eine Menge faschistischer Ästhetik steckt. Es ist keine faschistische Oper in diesem engen Sinn, aber eine Menge von dem Zeitgeist. 2 Jahre vorher war ja erst der Marsch auf Rom Mussolinis und das Schreckensregime in Italien war schon deutlich im Schwanken. Also diese Brutalität wird immer wieder deutlich und ist unheimlich, zum Teil auch widerlich, wenn aus diesem riesigen Totenkopf Maden rauskrabbeln, die schon etwas Ekliges haben. Und auch wenn Ping, Pang und Pong, die drei Minister, davon träumen, dass sie es ja viel lieber idyllisch hätten, wenn nicht diese böse Turandot wäre, die sie daran hindert, ist natürlich alles Quatsch. In Wahrheit manipulieren die drei auch munter die Massen mit.
Italienische Oper, das ist meistens ein Festival der Arien, und damit natürlich muss die Frage kommen, wie sind die Solisten? Wie funktioniert das Ganze musikalisch?
Die Solisten sind wirklich sehr gut durch die Bank. Alle, auch bis zu den kleineren Rollen Altum und Natimo ist keine kleine Rolle, aber die großen Tamara Wilson, ich sagte schon, ist im Zuschauerraum auf der Beleuchterbrücke nicht nur das schneidend Kalte, sondern auch so etwas gefährlich, geheimnisvoll, Differenziertes kann sie in ihre Stimme legen. Liu ist Christina Mkhitaryan, die auch das Anrührende spielen kann. Sie wird ja zum Schluss in den Selbstmord getrieben und da endet die Partitur Puccinis, da endet auch der Abend leise und verhalten und wieder mit diesem Wispern, dass es Turandot gar nicht gäbe. Jetzt fragen sich natürlich alle, wie ist denn der Kalaf? Kalaf, klasse, Nadschmidin Mavlianov und wir hören seinen Hit.
Traut sich gar nicht drüber zu sprechen, so zart ist das gesungen, aber der dreht gleich noch richtig auf, Herr Friedrich, ne?
So ist es, und er setzt seine Spitzentöne auch sehr gekonnt in den Raum der Amsterdamer Oper. Hier werden nicht, dass Sie sich wundern, werden gerade Leuchtkörper vor dem Fenster gezündet. Vor allen Dingen muss ich aber noch ungeheuer loben den Chor der Amsterdamer Oper. Die machen das so großartig, so brillant, so präzise. Und Lorenzo Viotti, der Chefdirigent, setzt schon mit den ersten Tönen Zeichen, dass das kühl, schneidend, rhythmisch scharf und doch farbenreich vom Nederlands Philharmonische Orchester gespielt wird. Ein Abend der Rätsel, ein Abend des Grusels und der Überwältigung.
Sagt Uwe Friedrich zum zweiten Teil der Puccini-Trilogie an der Amsterdamer Oper. Berikoski und Lorenzo Viotti haben die Turandot auf die Bühne gebracht und über den dritten Teil werden wir hier sicherlich auch noch hören. Wir bleiben bei der Bühne und wechseln zur Sprechbühne. Der große Bühnennaturalist Gerhard Hauptmann, der musste vor der vorletzten Jahrhundertwende als Moderner erst noch durchgesetzt werden. Der Theaterkritiker Alfred Kerr etwa tat viel für Schnitzler und Hauptmann, um sie in der Weimarer Republik durchzusetzen. Hauptmanns Drama Vor Sonnenaufgang, das ging noch als Theaterskandal in die Geschichte ein. Die Premiere war am Berliner Lessingtheater 1889, sie endete tumultös. Ein Zuschauer warf eine Geburtszange auf die Bühne, weil es am Ende eine Totgeburt gab. Die Geschichte der reichen Bauernfamilie, die versoffen und verkommen versinkt, war ziemlich zumutungsreicher Sozialrealismus. 2017 hat Dramatiker Ewald Palmetshofer eine moderne Version geschrieben, ein Spiegel heutiger Verhältnisse. Am Schauspiel Köln hat das Regisseur Moritz Soestmann inszeniert und den kennen wir, dass er mit Puppen und Menschen gerne zusammen Theater macht. Dorothea Markus.
Das Bühnenbild ist zu groß. Ein Esstisch wie ein Container, rote Stühle wie Türme. Die Weingläser sind Bassins, Gabel und Messer eher Waffen. Selbst Zigarettenschachteln und die Cornflakes-Packung haben mindestens die zehnfache Größe. Genau wie das Riesenbaby, gespielt von Paul Bazonga, das mit Schnuller und Windel greinend um den Tisch krabbelt. Hier braucht es keine Puppen, die Regisseur Moritz Soestmann sonst bravourös inszeniert. Die Menschen werden selbst zu winzigen Spielfiguren, erdrückt von einer Welt, die größer ist als sie, die sie überfordert, machtlos macht, zermalmt.
Am Menschen haftet nichts von Dauer. Gut, man weiß es jetzt. Man kennt sich ja schließlich gut genug.
Und weil sie nichts anderes können und weil sie es können, ergeben sie sich dem Konsumrausch, so wie Familie Krause bei Ewald Palmetshofer nicht als Bauern, sondern als Autoteilehändler zu Reichtum gekommen. Und weil das alles so sinnlos und überflüssig ist, kommt es zu Alkoholismus und Depression, vor allem bei Martha, hochschwangere Tochter des Patriarchen.
Ich platz schon fast und dann werde ich verwandelt sein zur Mutter. Zur Ehefrau, zur Frauheit, meine Fresse, wie ich mich verwandeln werde mit diesem Kind. Und mit dem Kind, da bringe ich dann endlich auch mich selbst zur Welt, so wie ich hätte sein sollen.
Und dann kommt Alfred, ein alter Jugendfreund, Journalist einer linken Wochenzeitung, und bringt Gewissheiten durcheinander. Mit dem Sohn der Familie kommt es zum politischen Grundsatzduell.
Was kann ich, Alfred, tun für dich?
Wir driften auseinander. Und ich rede jetzt nicht nur von uns beiden, wir alle, die Menschen.
Verstehe.
Im Dorf von meinen Eltern grüßt man sich nicht mehr, wenn man politisch anders ist.
Und wer hat Schuld daran?
Na, dann kommst du. Betrittst die Bühne, politisch neuerdings. Der Faser ist von denen da oben, von den Eliten. Entschuldigung, ich meine, wer sind denn die da oben, wenn nicht vielleicht auch du?
Der eine will egoistisch seinen bürgerlichen Wohlstand bewahren, der andere die Welt verbessern. Doch so richtig geht der Gegensatz von rechtem, konservativen Unternehmer und linkem, moralischen Außenseiter nicht auf. Und er scheint den Regisseur Moritz Soßmann auch nicht wirklich zu interessieren. Er spielt lieber mit den komischen Momenten, die die riesigen Requisiten erzeugen. Auch der Alkoholismus des Patriarchen im Bademantel und die Wutausbrüche seiner Frau wirken unmotiviert und aufgesetzt. Die Teller fliegen wie riesige Frisbeescheiben, der Sekt sprudelt wie aus Sturzbächen in die Riesengläser. Anders als in Hauptmanns Milieustudie einer Aufsteigerfamilie geht es bei Palmitzhofer eher um die Spiegelung einer saturierten Dekadenzgesellschaft. Im Schauspiel Köln wirkt es eher wie ein Pseudodrama aus einer finsteren Fernsehseifenoper. Wenn Alfred sich dagegen der Tochter Helene annähert, die er am Ende feige fliehend verlassen wird, reden sie sich eine lahme Weltverbesserung schön und wissen doch, wie wohlfeil sie ist.
Was machst du eigentlich genau?
Ich mache kreative Sachen. Ich mache die Sachen schöner, als sie vorher waren.
Eigentlich, glaube ich, mache ich das Gleiche fast wie du. Ja, längerfristig.
Am Ende erleidet die depressive, hochschwangere Martha eine Totgeburt. Das Riesenbaby, das an diesem Abend immer wieder auftauchte, das so etwas wie eine Hoffnung auf Zukunft symbolisiert, rennt am Schluss einfach davon. Genau wie der alte Jugendfreund Alfred, aus Angst, dass dieses Elend erblich sei, während die Mutter der Familie resigniert.
Sich eingerichtet langsam Schritt für Schritt im Fortschritt der Verminderung. Dass nichts Schlimmeres passiert als neue Hoffnung, die den Graben aufreißt hin zu dem, was dann nicht ist.
Trotz dieses eindringlichen Abgesangs auf die Menschheit von Schauspielerin Anja Lais, was an diesem Abend erzählt werden soll, wo die Dringlichkeit liegt, das wird nicht so richtig klar. Seltsam weltfremd erscheinen die Gespräche dieser Familie im Angesicht der gegenwärtigen Krisen. So großartig das Bühnenbild, so lustig, surreal und sehenswert die Riesenrequisiten. Am Ende erscheinen sie doch als bloße Theaterdekoration.
Sagt Dorothea Markus. Sie sah Vor Sonnenaufgang von Ewald Palmitzhofer. Und jetzt geht's um Deutschlands stärkste Frau. Was meinen Sie, wer das ist? So nennt sie heute jedenfalls die Kölner Bild-Zeitung ganzseitig und gratuliert Alice Schwarzer zum 80. Geburtstag. Sie habe unser Land geprägt und genervt, meint das Blatt. Als die größten Feministinnen kann man vielleicht die Mütter des Grundgesetzes bezeichnen, so wie Elisabeth Selbert, die gegen den Willen der eigenen SPD in den Parlamentarischen Rat berufen wurden und die Gleichberechtigung ins Grundgesetz schrieben. Bis es dazu kam, dauerte aber ziemlich lange. Mit Jan Feddersen, Buchautor und Taz-Redaktor, möchte ich darüber sprechen. Herr Feddersen, wie wurde aus dieser Alice Schwarzer aus Wuppertal, geboren 1942, eine Feministin, eine Publizistin? Was meinen Sie?
Ja, sie hat ja heute 80. Geburtstag, was erstaunlich genug ist. Und auf mich wirkt sie gerade in den letzten Tagen, wo sie vielfach auch im Fernsehen gewürdigt wurde, eigentlich immer noch so frisch wie mit Mitte 20. Und das ist doch ein erstaunliches Zeugnis für ein Leben, das man wirklich als groß bezeichnen kann. Also sie hat das Grundgesetz, was ja selbst zu ihren Höchstzeiten, als Ali Schwarzer dann begann, alle zu nerven, angenehm zu nerven, richtig auf die Nerven zu gehen. Das Grundgesetz war ja noch lange nicht mit Leben erfüllt. Sie hat 1971 ein Surkamp-Band veröffentlicht und dann ging es auch schon weiter. Dann war die Sternaktion, wir haben abgetrieben, dann kam 75, Der kleine Unterschied, ein wahnsinnig populäres Buch, ein Buch des Empowerments, wie man heute sagen würde. Und 77 ist dann auch schon die Emma, das mit der ersten Nummer erschienen. Das alleine schon würde für eine große Lebensleistung reichen. Eine Feministin, eine Souveränin in ihrer Zeit, eine, die mehr Mut hatte als alle anderen. Und das ist groß.
Sie haben es erwähnt, der berühmte Titel vom Stern 1971 war das, wir haben abgetrieben gegen den Paragraph 218. Sie hat sich früh immer auch international für Frauenrechte eingesetzt. Wichtig, glaube ich, in dem Zusammenhang auch zu erwähnen, ihr Engagement für iranische Frauen?
Ja, das klingt noch ein bisschen zu wenig. Also sie ist ja eigentlich, sie ist eine tolle Journalistin, sie ist vor allen Dingen auch eine wunderbare Reporterin. Das bedeutet, dass sie ein Gespür hat für das, wo hier, ich will es jetzt mal so ein bisschen sarkastisch formulieren, wo hier die faulen Stellen im Gebälk lodern. Und Ali Schwarzer ist sehr früh, als alle linke Welt sich in Europa noch über die iranische Revolution des Ayatollah Khomeini freute, in den Iran gereist und hat einfach sehr früh und auch darüber geschrieben, sehr früh gesagt, hier stimmt was nicht, hier werden Frauen geknechtet und das Stichwort war Kopftuch und da kann man nur sagen, auch das wieder ein ganz großes emanzipatorisches Verdienst, dass sie sehr früh so wach war, uns darauf hinzuweisen.
Dass sie heute gern gesehene Kolumnistin und Autorin bei Welt, Bild und FAZ ist, macht sie vielleicht manchen schon ein bisschen verdächtig?
Naja, das ist ja so, also wenn jetzt die Bild-Zeitung sagt, 2 und 2 ist 4, also wer wollte da behaupten, dass es auf jeden Fall nicht angehen kann, weil es von der Bild kommt. Ali Schwarzer ist die große Vermittlerin feministischer Erwägungen auch in die bürgerlichen Welten hineingewiesen, eben nicht nur in die akademischen oder auch in die linken Welten. Und dass sie jetzt in der Bild-Zeitung gefeiert wird, da würde ich sagen, das hätte man so vor 50 Jahren nicht gedacht, aber so ist es jetzt. Mich hat heute der ganze Gratulationsparcours in den Zeitungen eher so ein bisschen stutzig gemacht. Warum sind all die Würdigungen, die man so lesen kann, bis auf ganz wenige Ausnahmen, alle so verdrießlich? Also so macht man das doch nicht. Ali Schwarzer hat ja auch noch so viel anderes getan. Und jetzt bringt sie auch das Selbstbestimmungsgesetz, also zur Transfrage, zur Debatte. Und da wird sie diffamiert als Rechte. Also ich glaube, da sind die Maßstäbe verrutscht. Und Ali Schwarzer hat viel dazu beigetragen, dass wir ganz neue feministische Maßstäbe überhaupt zur Kenntnis nehmen konnten.
Ja, vielleicht greifen wir das gleich auf, was Sie gesagt haben. Manche Beiträge haben ihr ja wenig Freunde eingebracht. Nennen wir das Eintreten für ein Waffenverbot für die Ukraine nach dem Russland-Angriff. Sie hat sich gegen Prostitution, Pornografie und Sexismus in der Öffentlichkeit eingesetzt. Sie haben es gerade gesagt, ihr Engagement gegenüber Transsexualität, das Buch, das sie mit Chantal Lewis gemacht hat, wo sie die Identitätspolitik für frauenfeindlich erklärt. Die Jüngeren gehen da nicht mehr mit, ne?
Ja, erstens ist es eine Diffamierung zu sagen, dieses Buch sei schlecht. Dieses Buch ist sehr informativ. Und was die Jüngeren sagen, da muss man immer sehr genau gucken, welche Frauen diese Jüngeren sind. Das sind sehr oft sehr hochprivilegierte Frauen aus anders mittelschichtigen Kontexten. Und sie giften sie jetzt an. Da ist vielleicht auch ein ganz bisschen der Neid der Enkelin und Töchter dabei. Und wie schon immer so war, auf diese große Großmutter und Mutter Ali Schwarzer, wobei man sagen muss, sie trägt mit ihrer doch sehr, sehr machonahen Analyse dessen, was sie an Verständnis Putin gegenüber zum Ausdruck bringt, sehr viel da selber dazu bei, ihr eigenes schillerndes, beeindruckendes Lebenswerk in Misskredit zu bringen.
Wenn ein Zweiteiler in der ARD einer einzelnen Person gewidmet ist, dann muss das ja schon ordentlich was an Bedeutung haben. Nina Gummich hat das gerade in der ARD gespielt. Lassen Sie uns abschließend doch noch mal einen Blick auf einige dunklere Felder werfen. Da ist die Schwarzgeldaffäre gewesen. Da sind vielleicht auch die blinden Flecke in der Theorie im Feminismus von heute, also der Gender Pay Gap etwa oder die globalen Feministinnen sagen, sie wird zu wenig den Women of Color gerecht und den non-binären Identitäten. Was halten Sie davon?
Sie bringt diese Fragen auch der Non-Binarität, also da kann ja eine jede oder ein jeder vor sich hinleben, wie er oder sie will, also was, also ob der Lebensentwurf nun non-binär oder nicht heißt. sie bringt es eben auch immer wieder auf die Frage der Frauenrechte, also auf die Frage des feministischen Gehalts zurück. Und dann ist es natürlich extra kurios, dass Ali Schwarzer im Kontext von Steuerfahndungen in der Schweiz dabei erwischt wurde, dass sie eben also ganz maßgeblich viele Gelder an der Steuer vorbei verbucht hatte. Also das ist auch ein Schatten, aber das ist was Persönliches. Da würde ich sagen, wir würdigen ja hier das politische Format und sie ist eine streitbare Person. Und wenn Women of Color sagen, das können wir gar nicht mehr akzeptieren, kann ich nur sagen, Ali Schwarzer war in originären Women of Color Kontexten, sei es in Deutschland oder vor allen Dingen auch in islamischen Ländern als Reporterin unterwegs. Also da ist es, da gibt es manchen irrigen Blick, aber sie hat so viel für uns ausgegraben. Das lohnt sich weiter zur Kenntnis zu nehmen.
Sagt Jan Feddersen, er ist Taz-Redakteur und Buchautor zum 80. Geburtstag von Alice Schwarzer, die 1977 das Magazin Emma gegründet hat. Ärger um ein Liebesdrama über den Nahostkonflikt. Darum geht es jetzt. Das Stück heißt Vögel, stammt von Wadi Muawad und erzählt die Geschichte eines Biogenetikers, nämlich Aitan. Und er stammt aus Berlin, verliebt sich in New York in Wahida, die arabische Doktorandin. Die Eltern von Aitan sind allerdings dagegen. Das Paar bricht zur Recherche über ihre Identität ins Heimatland nach Israel auf. Als Reaktion auf die Absetzung der Münchner Metropoltheaterinszenierung des Stücks Die Vögel wegen Antisemitismusvorwürfen zeigt das Schauspiel in Köln nun Stefan Bachmanns Inszenierung von Die Vögel. Das ist vor ein paar Jahren schon mal auf die Bühne gekommen. Als kostenlosen Online-Stream am Sonntagabend von 16 Uhr an bis Mitternacht kann man das gucken. In München argumentierten die jüdischen Studierenden, das Stück zeige kein ausgewogenes Israel-Bild und sei antisemitisch. Also, es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie, Herr Intendant Stefan Bachmann, ein Stück dieses Autors aufführen. Jetzt wird also Ihre eigene mehrsprachige Inszenierung zu sehen sein online. Warum tun Sie das?
Erstmal ist es eine Aufführung, auf die wir alle sehr stolz sind. Das ist eine schöne Inszenierung mit ganz wunderbaren Schauspielern. Das ist eine ganz hinreißende und packende Geschichte, die da erzählt wird. Und wir hatten sozusagen das Glück im Unglück während des Lockdowns, dass wir einfach eine Woche zur Verfügung hatten, wo wir dieses Stück aufzeichnen konnten. Und zwar auf sehr experimentelle Weise. Wir bringen das in einer Splitscreen-Technik, sodass sozusagen das Multiperspektivische dieses Stückes sich auch ästhetisch abbildet. Das ist einfach sehr schöne, sagen wir mal, auch zoomfähige Produktion. Und natürlich finde ich das jetzt aus gegebenem Anlass auch sehr interessant. Jetzt, wo das Stück ja gar nicht mehr zu sehen ist in München, dass man einfach sozusagen das auch zur Verfügung stellt, dass die Menschen sich da selber ein Bild machen können und vielleicht selber das nachvollziehen können, worüber da geredet wird.
Kritiker reiben sich. Die Jüdische Studierendenunion in München hat argumentiert, das Stück zeige kein ausgewogenes Israel-Bild, verharmlose den Holocaust. Man sieht also nicht eine Fürsprache für Verständigung zwischen Kulturen, Religionen und Gesellschaften. Haben die Kritiker Unrecht?
Also ich sehe das natürlich ganz anders, sonst hätte ich das Stück nicht gemacht. Und ich glaube, das liegt mir, dass auch sehr viele andere Theaterleute so sehen. Das Stück, muss man dazu sagen, ist in Hamburg am Thalia-Theater gelaufen, am Burgtheater, in Stuttgart am Schauspiel. Es war vor 3-4 Jahren gewissermaßen das Stück der Stunde, auch weltweit. Es gab Gastspiele in Israel und so weiter, die sehr, sehr gut angekommen sind. Deswegen verwundert mich ein bisschen diese späte Kritik. Und ich bin auch in der Sache anderer Meinung. Vielleicht geht es auch nicht unbedingt in diesem Stück darum, ein ausgewogenes Israel-Bild zu zeigen. Das kann sein. Aber es ist doch so, dass der Autor, und das macht gerade seine Qualität aus, sehr sensibel ganz unterschiedliche Perspektiven in diesem Stück beschreibt und die auch, also auch alle Figuren eigentlich sehr, sehr menschlich und sehr nachvollziehbar bis sehr liebenswert zeichnet, auch wenn die teilweise sehr unterschiedlich und teilweise auch sehr extreme Positionen vertreten.
Liegt hier ein typisches Missverständnis zwischen der Aussage einer Theaterfigur und der Aussage des Autors vielleicht vor?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also das sollte man sowieso nie verwechseln. Also das berühmteste Beispiel ist vielleicht den Dostoevsky-Brüder Karamasow, wo Iwan, eine Figur, einen wirklich absolut luziden und kaum zu widersprechenden Beweis antritt, dass es Gott nicht gibt. Und wir wissen aber, dass Dostoevsky sehr gläubig gewesen ist. Also gute Autoren sind eben in der Lage, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und eben Figuren dadurch auch Leben einzuhauchen, indem sie bestimmte Positionen vertreten, die dann nicht unbedingt der Aussage des Stückes entsprechen müssen, sondern im Gegenteil, vielleicht auch ganz konträr sein.
Stefan Bachmann, was macht Sie so sicher, dass Sie jetzt in diesem Moment der Erregung, nachdem das Stück in München abgesetzt worden ist, Sie Ihr Stück online setzen von Sonntagnachmittag bis Mitternacht, nicht die gleiche Kritik ernten?
Das kann ja sehr gut sein. Ich finde ja auch Kritik gar nichts Schlechtes per se. Ich finde das auch vollkommen zulässig, wenn es da Menschen gibt, die anderer Meinung sind, die das anders sehen. Ich finde auch, dass das diskutiert gehört. Das gehört unter Umständen auch veröffentlicht, so wie mit einem offenen Brief. Was ich nur falsch finde, ist, wenn das sozusagen zum Verbot eines Kunstwerkes führt oder eben wie im Falle Münchens zur Absetzung einer Inszenierung. Da sind wir gefordert, auch einfach ein Zeichen zu setzen, dass das sozusagen erregt. Verletzte Gefühle nicht zur Zensur führen dürfen automatisch.
Denn die Fallhöhe, wie 1985, als Fassbinder in Frankfurt ein Stück aufführte, Der Müll, die Stadt und der Tod, und darin gegen subventionierten Antisemitismus öffentlich vorgegangen und protestiert wurde, diese Fallhöhe hat es nicht.
Ich finde das einen ganz anderen Fall tatsächlich. Ich finde auch das Stück von Fassbinder ein interessantes Stück. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen und nicht auf den Spielplan nehmen, weil ich auch da finde, dass da antisemitische Stereotypen reproduziert werden. Und das wäre für mich ein anderer Fall. Dem würde ich dann möglicherweise keine Bühne geben. Das ist aber bei Weshti Muawad und seinem Stück Vögel wirklich eine ganz andere Geschichte.
Sie solidarisieren sich mit dieser Aktion für die Freiheit der Kunst. Und Ihre Haltung ist, wenn ich Sie bis hierhin richtig verstehe, jetzt erst recht.
Das klingt zu trotzig. Ich möchte eigentlich gar nicht die Debatte in dem Sinne mit Öl begießen und also noch das Feuer sozusagen höher aufflammen lassen, sondern ich würde eher sagen, Leute, lass uns mal die Gemüter ein bisschen runterkühlen und nicht gleich sozusagen in so eine Erhitzung kommen, die dann eben so zu Totalverboten führt, sondern lass uns doch einfach mal angucken, worüber wir überhaupt reden. Und das ist das Problem von solchen Debatten, dass sie eigentlich für die Öffentlichkeit nicht mehr so richtig nachvollziehbar sind, wenn der Gegenstand, über den gesprochen wird, nämlich in dem Falle das Stück, eben gar nicht mehr zu sehen ist. Und insofern verstehe ich das als einen ganz demokratischen künstlerischen Beitrag.
Sagt Regisseur und Intendant Stefan Bachmann. In den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker geht es um ein Phantom, das künstlerische Mysterien erzeugt.
Ja, der britische Street-Art-Künstler Banksy ist wohl der berühmteste Unbekannte der zeitgenössischen Kunst. Gelegentlich reist er auch in Krisengebiete, um dort seine populären Graffitis mit politischem Bezug zu hinterlassen. Sein Engagement für die Entrechteten dieser Welt gehört zu seinem Image und wohl auch zu seinem Erfolg. Zuletzt hat er offenbar die Ukraine besucht und dort 7 Wandbilder hinterlassen. Darunter ein Graffiti, das eine Frau im Bademantel zeigt, Lockenwickler auf dem Kopf, aber eine Gasmaske im Gesicht. Morgentoilette in Kriegszeiten offenbar. Dieses Bild wollte jetzt eine Gruppe von Menschen stehlen. Die Diebe wurden allerdings bei dem Versuch, es aus der Wand zu schneiden, von der Polizei verhaftet. Und der mit Kunst veredelte Putz wurde sichergestellt. Banksys Bilder seien Zeugen für die Solidarität der zivilisierten Welt mit der Ukraine, erklärte Oleksiy Kuleba, Gouverneur der Region Kiew. Und weiter sagte er, man werde alles unternehmen, um die Werke als Siegessymbole zu erhalten. Und noch ein begehrtes Bild, ein Foto von Marilyn Monroe in liegender Pose, wie sie sich in einem trägerlosen Kleid räkelt. Auf ihr nacktes Dekolleté im Zentrum des Fotos hat die Ikone eine handschriftliche Liebeserklärung gekritzelt: I love you, Joe. Gemeint ist Monroes Kurzzeitehemann Joe DiMaggio. Die Schwarz-Weiß-Fotografie erzielte jetzt bei einer Versteigerung in Texas an einen unbekannten Käufer den Rekordpreis von $300.000. Heute vor 30 Jahren, am 3. Dezember 1992, wurde die allererste SMS verschickt. Ihre für Anfang Dezember etwas verfrühte Botschaft lautete Merry Christmas. 2 Worte, 15 Zeichen, die unsere Kommunikationskultur und auch unsere Sprache revolutionierten, wie der Medienwissenschaftler Andreas Hepp heute in Deutschlandfunk Kultur sagte.
gerade durch diese Begrenzung auf 160 Zeichen war die SMS ganz entscheidend, dass die, ich sage es mal in Anführungszeichen, Kurzsprache des Internets, dass die praktisch rübergewappt ist in die breite Bevölkerung, weil einfach diese 160 Zeichen einen gezwungen haben, doch viel auf kurzem Raum zu sagen.
Die Kulturmeldungen wurden von Nicole Strecker zusammengestellt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, ein Thema dort. Die EU einigt sich auf einen Ölpreisdeckel. Ihnen einen guten Abend, sagt Michael Köhler.